Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Der heutige Predigttext steht im Evangelium nach Markus, Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen, und fuhr fort: Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Familie, drinnen oder draußen? Ich habe uns zum Einstieg eine Kurzgeschichte mitgebracht, die ich uns vorlese. Sie ist überschrieben mit dem Titel »Nach Hause«. Bei einer Bahnfahrt saß ich neben einem jungen Mann, der sehr bedrückt wirkte. Nervös rutschte er auf seinem Platz hin und her, und nach einiger Zeit platzte es aus ihm heraus, dass er ein entlassener Sträfling sei und jetzt auf der Fahrt nach Hause. Seine Eltern waren damals bei seiner Verurteilung tief getroffen. Sie konnten es einfach nicht fassen, ihr eigener Sohn. Im Gefängnis hatten sie ihn nie besucht. Nur manchmal haben sie einen Weihnachtsgruß geschickt. Trotzdem und trotz allem hoffte er nun, dass sie ihm verziehen hätten. Er hatte ihnen geschrieben und sie gebeten, sie mögen ihm ein Zeichen geben, an dem er, wenn der Zug an der kleinen Farm kurz vor der Stadt vorbeiführe, sofort erkennen könne, wie sie zu ihm stünden. Hätten sie ihm verziehen, so sollten sie in den großen Apfelbaum an der Strecke ein großes gelbes Band anbringen. Wenn sie aber ihn nicht wiedersehen wollten, brauchten sie gar nichts zu tun. Dann würde er weiterfahren, weit weg. Als der Zug sich seiner Heimatstadt näherte, hielt er es nicht mehr aus und brachte es nicht über sich, aus dem Fenster zu schauen. Ich rutschte auf seinem Platz und versprach ihm, auf den Apfelbaum zu achten. Und dann sah ich ihn, der ganze Baum über und über mit gelben Bändern behängt. Da ist er, flüsterte ich ihm zu, alles in Ordnung. Er sah hinaus, Tränen standen ihm in den Augen, und mir war es, als hätte ich ein Wunder miterlebt. Nach Hause. Ich finde, in dieser Geschichte steckt alles drin, was Familie irgendwie ausmacht. Sehnsucht und Angst zugleich. Ein Drinnensein mit Wärme und Geborgenheit und gleichzeitig Draußensein mit Einsamkeit und Unsicherheit. Aber in dieser Geschichte, da geht es nicht nur um die persönliche Familie, um die eigene, sondern es geht um Familie, so wie Gott sie sich vorstellt. Es geht um Gott selbst und um seine große Familie. Drinnen oder draußen? Ich finde, auf der einen Seite, da sehnen wir uns nach einer Familie, die stark ist, die tragfähig ist, wo wir gerne nach Hause kommen. Und auf der anderen Seite kennen wir es aber auch, dass wenn man so eng miteinander unterwegs ist, wie angefochten das manchmal ist, wie herausgefordert und verletzlich wir da sind. Wir sehnen uns gleichzeitig nach einer Gemeinde, die auch eine geistliche Heimat ist, in der wir gerne da sind, wo wir wachsen und reifen dürfen. Aber auch hier kennen wir, wie es ist, trotzdem Anfechtung in der Gemeinde und Verletzung zu erfahren. Jesus hatte eine Familie und auch er kennt all das Wunderbare und das Schöne, aber auch gleichzeitig all das Herausfordernde und das Schwierige. Im Markus-Evangelium, Kapitel 3, da erfahren wir, wie Jesus selbst im Konflikt zu seiner Mutter und zu seinen Geschwistern oder besser gesagt zu seinen Halbgeschwistern ist. Denn die halten ihn wirklich für verrückt. Sie gehen ihm nach, suchen ihn auf und wollen ihn wieder nach Hause bringen. Als es soweit ist und sie vor diesem Haus stehen, was wir in Markus 3 gelesen haben, da stellt Jesus seine Familie unerwartet zurück und zeigt auf, dass es eine neue Zugehörigkeit gibt. Er sagt diese krassen Worte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Was will denn Jesus uns mit diesen Worten sagen? Wie steht er denn zur Familie, zu der persönlichen, leiblichen Familie, aber auch zur Gemeinde Gottes, wenn er wildfremde Menschen einfach so aufnimmt? Ganz egal, wie du diesen Bibeltext liest, drehst und wendest, und das kannst du gerne auch heute Abend oder morgen im Laufe der Woche nochmal tun, ich finde, diese Verse bleiben eine Herausforderung. Aber gleichzeitig ist diese Herausforderung eine unglaublich große Einladung, die auch heute noch dir und mir und uns gemeinsam gilt. Von daher schauen wir es uns mal im Detail an. Wir befinden uns am Anfang vom Markus-Evangelium und in den ersten 8 Kapiteln, da geht es zentral um diese Frage, wer ist denn dieser Jesus? Und das Markus-Evangelium möchte uns Antworten darauf geben, wer dieser Jesus ist. Und das Evangelium tut es, indem es Schritt für Schritt erklärt und zeigt, indem Jesus Menschen dient. Und in den ersten Kapiteln erfahren wir, dass Jesus seine Jünger beruft oder einen Teil der ersten Jünger beruft, dass er kranke Menschen heilt, dass er Dämonen austreibt, also so wie er mit den Menschen umgeht, und dass er sogar sich mit den Sündern, mit den Ausgeschlossenen und Verstoßenen abgibt und sogar mit ihnen isst. Als Jesu Angehörige davon erfahren, da wollen sie ihn zurückholen, denn sie sind überzeugt, er hat seinen Verstand verloren. Das geht nicht. Und ab Vers 31 wird das Bild ganz deutlich und ganz bildhaft. Jesus sitzt drin bei Menschen, fremde Menschen, Jünger, Suchende, Kritiker. Und draußen, da steht seine eigene Familie, die, die ihm eigentlich am nächsten sind. Drinnen wird eine Nähe beschrieben, draußen Distanz. Wo gehöre ich da eigentlich hin? Und dann reagiert Jesus und gibt diese krasse Antwort. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Was für eine Antwort, hättest du damit gerechnet? Jesus stellt mit dieser Antwort alles auf den Kopf. Seine leibliche Familie bleibt draußen, aber die, die drinnen sitzen, die nennt er Brüder und Schwestern. Drinnen oder draußen, das entscheidet sich für Jesus auf einmal nicht mehr an der Blutsbande, sondern am Tun vom Willen Gottes. Was das bedeutet, das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber zuvor 2 Perspektiven, was das mit uns ausmacht. Die erste Perspektive, Jesus spricht von der Familie Gottes. Da setzt er an. Und die Frage ist, wer gehört zu dieser Familie Gottes eigentlich dazu? Und auch wenn keiner damit gerechnet hat, redet er nicht von der leiblichen Familie, sondern er zeigt eine neue Familie auf. Und diese Familie ist offen für alle. Offen für alle und gleichzeitig doch nicht beliebig. Es geht um das Tun des Willens Gottes. Oder einfacher gesagt, es geht um Nachfolge. Vielleicht fordert dich an dieser Stelle die Formulierung offen für alle heraus. Die Menschen, die damals da dicht gedrängt bei Jesus saßen, die hat es nicht nur herausgefordert, es hat ihr ganzes Denken, ihr Leben und ihr Glauben auf den Kopf gestellt. Denn dass Gott eine Familie hat, okay, das kann man noch vertragen und das kann man auch irgendwie übernehmen. Denn die alten Schriften, unser heutiges Altes Testament, das berichtet ja an vielen Stellen mehrfach davon, dass Israel als Familie bezeichnet wird. Aber dass jetzt alle zu dieser Familie eingeladen sind, über diese ethnische und religiöse Grenze und Barriere hinweg, das geht eigentlich überhaupt nicht. Oder doch? Jesus redet hier nämlich von einer Familie, die nicht mehr von Hierarchie geprägt ist. Wir sind Brüder und Schwestern, sogar Mütter füreinander, alle auf einer Ebene, eine gleichwertige Geschwisterebene, eine Gemeinschaft. Wir sind Brüder und Schwestern, wir dürfen sogar Mütter füreinander sein, aber keine Väter. Kann das sein? Heute passt es auch nicht. Aber damals in einer patriarchalen, einer hierarchischen Kultur, in der Zeit, in der Jesus lebte, war das ein absoluter Tabubruch. Diese Worte müssen wirklich wie so ein Skandal, wie so ein Schlag ins Gesicht gewirkt haben. Denn Jesus sagt, es gibt nur einen Vater in der Familie und das ist Gott. Er ist das Haupt der Familie. Niemand anderes. Familie Gottes, das wird dann im Verlauf des Markus-Evangeliums deutlich, das ist die Gemeinde. Die findet hier ihren Anfang oder nimmt ihren Anfang und wird dann an Pfingsten mit dem Heiligen Geist ihre komplette Form finden. Und wir sind eingeladen, diese geistliche Familie zu sein. Also Jesus redet als erstes über die Familie Gottes. Und Paulus fasst das dann so schön im Galaterbrief zusammen, indem er sagt, weder Mann noch Frau, noch Jude, noch Grieche, noch Freie oder Sklave, jeder Einzelne, alle sind Teil dieser Familie. Und Jesus macht es ganz konkret. Er sagt, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Gottes Wille ist es, der diese Familie zusammenhält. Es ist nicht mehr die Verwandtschaft, die Tradition, die Kultur oder die Religiosität. Es ist er, der Vater, dessen Wille getan wird. Was der Wille Gottes ist, das trauen wir uns mal gleich später nochmal anzuschauen. Aber die zweite Perspektive. Denn diese erste Perspektive, wenn Gott hier von einer Familie, Jesus von der Familie Gottes redet, die macht etwas mit uns. Das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir unser Glauben leben und ihn verstehen, wie wir miteinander unterwegs sind. Und das ist das Zweite, wovon Jesus redet. Die Familie Gottes, das hat Konsequenzen, das hat Auswirkungen. Nachfolge hat einen Vorrang. Und genau hier spürst du vielleicht schon diese Spannung. Bin ich drinnen in der Familie Gottes, in dieser Nachfolge, oder halte ich mich eigentlich noch draußen? Sind es vielleicht Loyalitäten, sind es Ängste oder Bindungen, die dich zurückhalten, nicht all in zu gehen? Nachfolge, von der Jesus hier spricht, bedeutet, die Prioritäten des Lebens und auch der eigenen Familie neu zu ordnen, auch wenn das Spannungen und Druck ausübt, wenn es herausfordernd wird. Und vielleicht kennst du das. Familie bestimmt unser ganzes Leben und unser ganzen Glauben. Auch als erwachsene, mündige Personen stehen wir mit unseren Eltern eng in Verbindung. Manchmal ganz positiv und manchmal unglaublich herausfordernd. Verantwortung, Loyalität, aber auch Trennung und Verletzung prägen dann unser Handeln und unseren Glauben. Und Familie Gottes kriegt einen anderen Stellenwert. Oder wenn du eigene Kinder hast, Segen und Herausforderung zugleich. Wie oft wird der Glaube von der eigenen Familie, von der eigenen Beziehung, der Verwandtschaft abhängig gemacht, ob man drinnen oder draußen ist, ob man bereit ist, einen Schritt zu gehen oder doch lieber zurückbleibt. Vielleicht merkst du, worauf ich hinaus will. Jesus sagt hier nämlich, dass die Familie wichtiger ist als die leibliche Familie. Oder? Tut er das? Vorsicht! Ich finde, diese Verse wurden und werden nicht nur missverstanden, sondern werden auch missbraucht. Diese Verse sind manchmal die Begründung dazu, Familie, Partnerschaft zu vernachlässigen und Gott irgendwie an erste Stelle zu stellen. Die eigene Familie wird hier nicht gegen die Familie Gottes ausgespielt. Es sind nicht zwei Gegensätze, die gegeneinander antreten, sondern es ist etwas anderes. Und wie oft hast du vielleicht schon diese Sätze selbst nicht nur gehört, sondern auch gesagt: Es ist ja für Gott, was ich tue. Meine Familie muss ich dann hinten anstellen. Wie oft habe ich als Wladimir oder auch als Pastor die Nachfolge oder auch meinen Dienst für die Gemeinde, für Gott und für die Menschen so gestaltet, dass ich gesagt und gedacht habe, Familie muss warten. Ja, Nachfolge, das Tun des Willen Gottes, das hat Vorrang, das hat Konsequenzen. Dazu ruft Jesus auf. Damit eckt er an, damals wie heute. Aber ich glaube, dass das auf eine ganz andere Ebene passiert, als wir es auf den ersten Blick denken. Denn wenn wir uns das Markus-Evangelium oder überhaupt die Schrift anschauen, stellen wir fest, dass Jesus Familie an keinster Stelle abgewertet oder sogar abgelöst hat. Im Gegenteil, Jesus bricht an dieser Stelle ein hierarchisches Verständnis von Familie auf und öffnet es ganz im Sinne von Gottes Vorstellung und lässt Familie von der Gemeinde Gottes prägen. Familie wird weitergeführt und erneuert. Eine Neuausrichtung auf Gottes Willen, das bedeutet nicht Verlust, sondern ein Gewinn. Was heißt das ganz konkret? Familie Gottes, für wen bin ich denn dann der Nächste? Wenn ich die Gemeinde Gottes über alles stelle und sie mein Leben, mein Glauben, mein Handeln prägen soll, wie kann das aussehen? Wir kommen zurück auf diese Aussage aus Vers 35. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, der ist meine Schwester und meine Mutter. Jesus sagt also, die Zugehörigkeit wird nur durch ein einziges Kriterium definiert. Gott, der Vater und sein Wille. Ob du drinnen oder draußen bist, entscheidet sich nicht daran, was du sonst so Tolles machst und denkst und glaubst, sondern ob du den Willen Gottes tust. Aber was ist denn der Wille Gottes? Und wie oft wurde auch diese Aussage, Gott will es, missbraucht? Gott will es, das haben schon so viele Menschen gesagt und haben dabei ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte, ihren eigenen Willen, ihren eigenen Kontext und auch ihre eigenen Ängste in den Vordergrund gestellt. Was ist der Wille Gottes? Das Markus-Evangelium gibt uns zwei Anhaltspunkte, die uns dabei helfen können, es zu begreifen. Kapitel 12, das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und an dieser Stelle ruft Jesus zu beidem auf. Auf der einen Seite sollen wir die Gebote Gottes, seine Ordnungen einhalten, sollen uns daran orientieren, sollen uns immer wieder daran prüfen. Sie sollen der einzige Maßstab und die einzige Ordnung sein für unser Leben und für unseren Glauben. Wir sollen Gott vertrauen in all dem, was wir tun. Und gleichzeitig sagt er, all unsere Handlungen, unsere Entscheidungen auf der anderen Seite sollen sich immer an unsere Mitmenschen orientieren. Wir sollen einander dienen. Gott als einzigen Gott anzuerkennen und Menschen zu dienen. Beides scheint manchmal nicht nur widersprüchlich, sondern unmöglich zu sein. Und doch ruft Jesus dazu auf. Und die Mitte ist dabei er selbst. Seine erste Liebe, die er dir, mir und uns schenkt, soll das möglich machen. Der Wille Gottes als das Doppelgebot der Liebe. Tust du den Willen Gottes, dann orientierst du dich am Doppelgebot der Liebe. Das Markus-Evangelium geht noch einen Schritt weiter. Der Wille Gottes, das Doppelgebot der Liebe, wird nicht als ein Besitz, als eine Erkenntnis, als die ultimative Wahrheit verstanden, sondern als ein Prozess, ein bewusstes Ausrichten, ein Einüben, ein Scheitern und Neuanfangen. Das Doppelgebot der Liebe wird zum Lebensweg, der sich an Jesus ausrichtet. Der Wille Gottes ist keine Theorie, sondern es ist ein gelebter Glaubens- und Lebensweg. Was macht das mit uns? Was macht es mit deiner Familie, dieses Wissen? Du tust den Willen Gottes, du orientierst dich am Doppelgebot der Liebe und du verstehst es als einen Lebens- und Glaubensweg, den du nicht besitzt. Zwei Möglichkeiten. Vielleicht hast du gerade deine Familie im Blick und du bist froh und dankbar, dass du sie hast, dass du Teil davon bist. Dann gilt für dich Folgendes. Neben all der Verantwortung, ob für deine Kinder, für deinen Partner, für deine Eltern oder Großeltern, für deine Verwandtschaft, für all diese Verantwortung, die du trägst und die du gestaltest, darfst du Gott vertrauen, seiner Gemeinde. Neben deiner Kraft ist es nämlich die Kraft Gottes, die deine Familie trägt. Er ist der Vater aller seiner Kinder, auch die deines Partners, deiner Kinder, deiner Enkelkinder, deiner Eltern und Großeltern, alle, die dazu irgendwie gehören, über diese Blutsverwandtschaft hinaus. Und er tut alles für seine Kinder. Und das darf dich befreien und das darf dich ein Stück weit loslassen. Er tut es mehr, als du es je könntest. Die Gemeinde Gottes wird auf einmal zur Unterstützung, weil er der Herr ist. Die Gemeinde Gottes wird zu einer Ergänzung und zu einer Bereicherung für die eigene Familie. Aber vielleicht geht es dir gerade genau andersrum. Du schaust in deine familiäre Situation und bist froh, dass keiner so richtig Bescheid weiß. Denn du fühlst dich da überhaupt nicht zugehörig. Du ringst und kämpfst damit. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Dann gilt mit diesem Wissen Folgendes für dich. Gottes Familie darf deine Heimat sein. Hier darf dich jeder ertragen und mittragen. Mit all dem Wunderbaren und Schönen, aber auch all dem Kantigen und Schwierigen. Die Gemeinde Gottes darf dich stärken und befähigen. Sie ist für dich da, weil wir füreinander Geschwister sind, die wir uns nicht aussuchen, sondern die Gott uns zusammenstellt. Und natürlich ersetzt das nicht die leibliche Familie, will es auch gar nicht. Aber Familie Gottes gibt dir eine geistliche Heimat, wo du heilen, wo du wachsen, wo du reifen darfst, wo du getragen und gestützt wirst, weil wir einen gemeinsamen Vater haben. Und vielleicht klingt es an dieser Stelle viel zu schön, um wahr zu sein. Und doch, glaube ich, erleben wir das im Kleinen, wo wir diesen Glaubensweg gehen und Gott über alles stellen. Und manchmal passiert das im Verborgenen und manchmal auch im Hinterzimmer, weil Familie auch irgendwie einen geschützten, einen sensiblen Raum braucht. Aber manchmal passiert das dann doch ganz öffentlich und sichtbar, dass Menschen feststellen, dass wir zusammengehören und man sich fragt, warum hält denn Gemeinde bitte zusammen? Ihr habt so viele Gründe, einander misszuverstehen, einander weh zu tun und das tut ihr in gewisser Weise auch. Was hält euch zusammen? Warum seid ihr immer noch Geschwister? Das passiert. Daher zum Abschluss zwei Fragen. Wen stellt Gott dir als Bruder oder Schwester zur Seite, den du dir nicht ausgesucht hast? Wen stellt Gott dir als Bruder oder als Schwester zur Seite? Und die zweite Frage, wem darfst du in Gottes Familie ein Bruder oder eine Schwester sein? Wem darfst du ein Bruder oder eine Schwester sein? Wir werden miteinander gleich das Abendmahl feiern. Und ich lade dich ein, heute das Abendmahl, was ja so viele Facetten hat, als ein Familienmahl zu feiern. Am Tisch, am Abendmahlstisch, da sind wir Schwestern und Brüder, Geschwister. Wir empfangen Brot und Kelch aus Gottes Hand, unserem gemeinsamen Vater. Am Tisch Jesu, da gibt es kein Draußen mehr. Er lädt uns alle ein, nach drinnen zu kommen, an seinen Tisch und in seine Familie. Und vielleicht fühlst du dich ja wie dieser junge Mann am Anfang der Kurzgeschichte von Anfang. Du fragst dich, ob du vielleicht nach Hause kommen darfst, weil es etwas gibt, was dich von diesem Zuhause trennt. Und die klare Antwort von Jesu lautet, ja, das darfst du. Du bist eingeladen, denn Jesus Christus hat selbst den Weg freigemacht. Er hat alles auf sich genommen, damit du nach Hause zu Gott kommen kannst. Im Abendmahl als Familienmahl, da erinnern wir uns daran, was Christus getan hat und dass er der Herr ist. Dass er auch der Vater von uns allen ist. Denn Gott stellt uns zusammen in seine neue Familie. Und im Abendmahl sagt Gott dann zu uns, du bist drin, willkommen in meiner Familie. Amen.